Fall 114 aus dem Koanband, Sammlung verwirrender Kletterpflanzen. Als der Buddha geboren wurde, zeigte er mit einer Hand auf den Himmel und mit der anderen auf die Erde. Dann ging er 7 Schritte im Kreis, schaute in jede der 4 Richtungen und sagte: Über und unter dem Himmel bin ich allein der Geehrte. Umman kommentierte das: Hätte ich den Buddha das sagen hören, hätte ich ihn mit einem Schlag meines Stabes getötet und ihn an die Hunde verfüttert. Es ist wichtig, dass die Welt in Frieden ist. Roya Ikako kommentierte: Umman mit Körper und Geist dient allen Wesen im Universum. Das ist bekannt als Vergeltung für die Güte des Buddha. Woher kommt denn diese lächerliche Geschichte mit den 7 Schritten und der Rede des neugeborenen Buddha? Von Buddha selbst. In dem Mahapadana Sutra wird geschildert, wie Buddha im Jetahain des Anathapindika weilte und gebeten wurde, über seine früheren Existenzen zu sprechen. Es folgen jetzt mehrere Auszüge aus diesem Sutra. Ihr werdet später sehen, warum ich das zitiere. Buddha sagt: Vor 91 Zeitaltern, ihr Mönche, erschien Vipassi, der erhabene, heilige, vollkommen Erwachte in der Welt. Vor 31 Zeitaltern erschien Sikhi, der erhabene, heilige, vollkommen Erwachte in der Welt. Genauso vor 31 Zeitaltern erschien Visabu in der Welt. Jetzt in diesem guten Zeitalter erschien Kakusanda in der Welt. Jetzt in diesem guten Zeitalter erschien Konagamana in der Welt. Jetzt in diesem guten Zeitalter erschien Kassapa in der Welt. Jetzt in diesem guten Zeitalter erschien jetzt ich, der Heilige, vollkommen Erwachte in der Welt. Jetzt in diesem guten Zeitalter erschien jetzt ich, der Heilige, vollkommen Erwachte in der Welt. Ihr erkennt die typische Monotonie dieser alten Sutren, die ich uns nicht entgehen lassen möchte, weil wir so die 2500 Jahre spüren können, die seitdem vergangen sind. Die Monotonie rührt ja daher, dass die Nonnen und Mönche Buddhas Lehrreden täglich heruntergeleiert haben, bis diese erst 500 Jahre nach Buddhas Tod verschriftlicht wurden. In diesem Sutra schildert Buddha also seine früheren Existenzen, in denen er im Grunde genauso lebte wie jetzt. Zu früheren Existenzen muss man sagen, dass Buddha ja aus dem hinduistischen Glauben heraus seine Weltanschauung, seine Weltsicht entwickelt hat und bestimmte Ansichten übernommen hat, wie die Ansicht der Wiedergeburt, die im heutigen Zen etwas anders gesehen wird. Aber davon abgesehen. Also Buddha schildert seine früheren Existenzen, in denen er im Grunde genauso lebte wie jetzt. Denn zwischen den verschiedenen Buddhas der Vorzeit und unserem Buddha Shakyamuni gibt es nur marginale Unterschiede, zum Beispiel unter welchem Baum die Erleuchtung stattfand. Ich zitiere wieder aus dem Mahapadana Sutra. Vipassi, ihr Mönche, der erhabene, heilige, vollkommen Erwachte, war am Fuße eines Patali-Baumes vollkommen erwacht. Sikhi war am Fuße eines Pundarika-Baumes vollkommen erwacht. Visabu war am Fuße eines Sala-Baumes vollkommen erwacht. Kakusanda war am Fuße eines Sirisa-Baumes, Konagabana am Fuße eines Udumbara-Baumes, Kassapa am Fuße eines Nigroda-Baumes. Ich jetzt, der Heilige, vollkommen Erwachte, bin am Fuße eines Asata-Baumes, vollkommen erwacht. So wird das ganze Leben seiner Vorgänger durchdekliniert. Irgendwann hat Buddha dann Erbarmen mit uns Zuhörern und beendet diese ewige Litanei, die ich noch deutlich gekürzt habe. Aber die Mönche sind wissbegierig und nach einer Weile löchern sie ihn wieder. Sie wollen mehr Details aus dem Leben von Buddhas früheren Existenzen hören. Zum Glück beschränkt Buddha sich jetzt auf das Leben des ersten Buddhas, nämlich Vipassi, sodass wir nicht mehr die gleiche Geschichte auch noch von Sikhi, Visabu und so weiter hören müssen. Buddha kann nämlich diese detaillierte Schilderung seiner vorherigen Existenzen auf Vipassi beschränken, weil das Leben aller Buddhas, wie Buddha selber sagt, den gleichen Gesetzmäßigkeiten folgt. Zum Beispiel, eine Gesetzmäßigkeit ist es, ihr Mönche, dass der gerade eben geborene Buddha die beiden Beine auf den Boden setzt und 7 Schritte geht. Als ein weißer Schirm über ihn gehalten wurde, schaut er in alle Richtungen und spricht die ausgezeichneten Worte: Der Höchste bin ich in der Welt, der Ausgereifteste bin ich in der Welt, der Beste bin ich in der Welt. Das ist meine letzte Geburt, ich bin dem Wiederwerden nicht mehr unterworfen. Spätere Übertragungen haben daraus gemacht: Über und unter dem Himmel bin ich allein der Geehrte. Das kommt also direkt von Buddha. Das Sutra endet mit: So sprach der Erhabene, erfreut und befriedigt waren die Mönche von der Rede des Erhabenen. Seid ihr erfreut und befriedigt von dieser Rede Buddhas? Oder wollt ihr Buddha lieber erschlagen und seine Leiche an die Hunde verfüttern, so wie das Ummern getan hätte? Der Höchste bin ich in der Welt, der Ausgereifteste bin ich in der Welt, der Beste bin ich in der Welt. Hat das nicht Donald Trump gesagt? Und nicht Buddha? Wie ist so etwas zu erklären? Entweder Buddha war ein extremer Narzisst, völlig in sich selbst verliebt, der meinetwegen einen vorübergehenden Durchbruch in die Egolosigkeit erlebt hat, aber nicht dauerhaft. Das wäre eine Erklärung. Da kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Bis zu meinem 30. Lebensjahr war ich ein hundertprozentiger Rationalist, ohne irgendeinen Kontakt zur Spiritualität, wobei ich Rationaldenken und Spiritualität nicht als Gegensatz sehe. Ich will nur sagen, ich hatte überhaupt keinen Kontakt mit irgendwelchen Leuten, die sich mit so etwas beschäftigen, mit solchen Erfahrungen. Und dann wurde ich von meiner ersten Erleuchtungserfahrung überrascht. Als ich danach wieder in dem Modus Analysieren und Bewerten war, kam der Gedanke: Das hat noch niemand in der Welt erlebt. Ich allein bin, hat das erlebt. Ich allein bin der. Zum Glück bin ich da nicht stehen geblieben. Ich bin dann irgendwann auf Zen gestoßen und die haben mir dann den Rost abgemacht, sodass ich wieder auf die Erde zurückkam. Gut, also das wäre eine Erklärung. Entweder war Buddha eben dieser extreme Narzisst, so wie Donald Trump zum Beispiel, oder Buddha sprach aus dem Erleben der endgültigen Ichlosigkeit heraus. Aus dem Erleben vollkommen aus dem Kreislauf des Habenwollens und Nichthabenwollens ausgestiegen zu sein. Keinen Lebensdurst mehr zu haben, also auch kein Wiederwerden mehr zu erleben. So, oder sagt Buddha es selber. Wir alle hoffen, dass die zweite Erklärung richtig ist. Dass Buddha wirklich endgültige Ichlosigkeit erlangt hat. Aber selbst dann klingt die Äußerung von Buddha merkwürdig. Oder es bleibt uns noch die dritte Möglichkeit. Nämlich, dass das Sutra der Fantasie der Nonnen und Mönche entsprungen ist. Was natürlich die Authentizität aller anderen dem Buddha zugeschriebenen Sutren ankratzt. Was soll man nun glauben? Soll man den Sutren glauben oder nicht? Mit anderen Worten, wir tappen im Dunkeln. Nur mal zwischendurch eingeschoben, wo ich da schon einige Male von gesprochen habe. Was bedeutet Ichlosigkeit überhaupt? Am einfachsten lässt sich Ichlosigkeit oder sagen wir Egolosigkeit durch sein Gegenteil beschreiben. Wenn wir vollgestopft mit unserer Ego-Vorstellung sind, dann beziehen wir alles, was um uns herum passiert, auf uns. Dieses alles auf sich beziehen geht sehr tief und ist viel subtiler als die sprichwörtliche Ich-Bezogenheit. Denn es handelt sich um eine grundlegende Weltsicht, also um die Art, wie wir die Welt erleben. Wenn wir im Ego-Zustand sind, sehen wir uns stets als Subjekt und alles, was uns umgibt, als Objekt. Im Extrem kann das so weit gehen, dass wir die uns umgebenden Objekte nicht mehr als Begleiter unseres Lebens wahrnehmen, sondern als Gegner. Der Stein, der uns zum Stolpern bringt, ist dann unser Gegner. Unsere Partnerin oder der Partner, die oder der im Moment partout keine Radtour machen will, weil sie oder er einfach keine Lust dazu haben, werden unser Gegner. Sogar das schmutzige Geschirr kann unser Gegner werden. Wir nehmen uns nicht als Bestandteil dieser Welt wahr, sondern als etwas anderes. Das können wir daran erkennen, dass wir im Ego-Zustand uns nicht wirklich vorstellen können, dass wir irgendwann nicht mehr da sind. Da wir uns also in unserem Ego-Zustand nur rational, aber nicht tief in unserem Herzen als Bestandteil dieser vergänglichen Welt wahrnehmen, wollen wir auch ständig etwas von diesem Objekt Welt. Wir wollen ständig etwas, statt einfach in der jeweiligen Situation zu verweilen und uns angemessen zu verhalten. Wir wollen ständig etwas, statt in uns selbst zu ruhen und uns selbst zu genießen. Im Gegenteil, weil wir nicht mit unserem Einfach-Dasein zufrieden sind, wollen wir die Welt so lange ändern, bis wir endlich zufrieden sein können. Dieses Wollen wird im Buddhismus auch Lebensdurst genannt. Etwas, was Buddha nach seinen eigenen Angaben überwunden hat, weswegen es auch kein Wiederwerden mehr gibt. Ich sagte eben, weil wir nicht mit unserem Einfach-Dasein zufrieden sind, wollen wir die Welt so lange ändern, bis wir endlich zufrieden sein können. Da sich das Objekt Welt aber nie so manipulieren lässt, dass es sich normgerecht und für uns passend verhält, ist das Ego oft unruhig und von seinem Lebensdurst geplagt und selten in Frieden. Zen-Meister Ummon ist dieser Frieden wichtig. Und deshalb kann Buddha von Glück sagen, dass Ummon damals nicht im Jetahain des Anathapindika weilte. Denn dann hätte er ihn mit einem Schlag seines Stabes getötet und ihn an die Hunde verfüttert. Hat er aber nicht, denn Buddha befand sich zu Ummons Lebzeiten schon 1500 Jahre lang unter der Erde. Was meint ihr denn? War Buddha ein Mensch, der vollkommen in der Ichlosigkeit lebte, oder war er ein narzisstischer Egozentriker, der ruhig gestellt werden muss, um Frieden in der Welt zu erreichen? Auch das Lesen der 2000 Jahre alten Sutren beantwortet uns diese Frage nicht. Um euch das deutlich zu machen, habe ich das Mahapadana Sutra so ausführlich zitiert. Denn auch die anderen Sutren werden uns da nicht richtig weiterhelfen. Ob Buddha nun ein Egozentriker oder wirklich Erleuchteter war, werden wir also nie mit endgültiger Gewissheit herausbekommen. Wenn wir dagegen einen leibhaftigen Menschen treffen, der vollkommen in der Ichlosigkeit lebt, das würde uns helfen. Dann wissen wir, dass vollkommene Ichlosigkeit ohne Lebensdurst möglich ist. Wir müssen dann nicht auf verstaubte Sutren zurückgreifen, sondern können direkt sehen, dass so etwas möglich ist. Der Kontakt mit so einem Menschen würde uns Mut und Energie geben. Wir wüssten, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und wir könnten von dem Beispiel lernen, wie wir uns zu verhalten haben. Nun habe ich einige weltbekannte buddhistische Meister kennengelernt. Zum Beispiel die tibetischen Lamas Zhögal Rinpoche und Dalai Lama. Und die Zen-Meister Thich Nhat Hanh und Bhikkhu Roshi. Von Zhögal Rinpoche und Bhikkhu Roshi sind mittlerweile glaubhafte Berichte bekannt geworden, die bezeugen, dass beide mit vielen, vielen ihrer Schülerinnen sexuelle Beziehungen gehabt haben, was nicht besonders geschickt ist, um das mal vorsichtig auszudrücken, wenn man die Abhängigkeit von Schüler zu Lehrer betrachtet, die ja im Buddhismus ausgeprägter als zum Beispiel in der Schule ist. Und beide sollen ein finanziell ausschweifendes Leben geführt haben oder führen es noch. Verhalten, das auf ein ziemlich egoreiches Leben schließen lässt. Sowohl der tibetische Lama als auch der Zen-Meister haben Frau, wohl mehrere Geliebte und einige Kinder, stehen also beide mitten im Leben. Vom Dalai Lama oder Thich Nhat Hanh sind keine Skandale bekannt, die von einem stark ausgeprägten Ego zeugen. Beide sind schon als Jugendliche zum Mönch ordiniert worden und leben seither klösterlich. Wenn ein egoloses Leben überhaupt möglich ist, ist es dann nur in einer klösterlichen Umgebung möglich? Vielleicht ist es nur so, dass der Dalai Lama und Thich Nhat Hanh im Kloster nicht so die Gelegenheit haben und hatten. Vielleicht hatten sie nicht die Gelegenheit zu einem finanziell ausschweifenden Leben und zum Ausnutzen der Lehrer-Schülerin-Beziehung. Wenn sie die Möglichkeit gehabt hätten, dann... Dazu passt sehr gut Fall 89 aus der Koansammlung Shoryu-Rokko, was ich jetzt zitieren möchte. Tosan lehrte die Versammlung und sagte, nun Anfang des Herbstes, also nach der längeren Übungsperiode, geht ihr Brüder nach Osten und nach Westen, man könnte auch sagen nach Norden und Süden, also sie verstreuen sich. So geht ihr direkt an den Ort, wo es meilenweit kein Gras gibt. Wiederum sagte er, wie geht man jedoch an den Ort, wo es meilenweit kein Gras gibt? Sikiso kommentierte das. Kommt man aus dem Tor heraus, ist da schon Gras. Taiyo kommentiert, ich muss gleich dazu sagen, auch wenn man aus dem Tor nicht herauskommt, wächst schon überall üppig Gras. Was soll das denn mit dem Gras? Das Gras ist das Beikraut, denn Unkraut darf ja nicht mehr gesagt werden. Das Beikraut, das so üppig wächst, dass wir den Zugang zu unserer Egolosigkeit verlieren. Wir verirren uns im Beikrautgestrüpp der Verblendung. Nach einer langen Sessionszeit verabschiedet Tosan hier also seine Schüler und motiviert sie, diesen Zugang zur Egolosigkeit, den sie im Session erfahren haben, auch weiter beizubehalten. Sikiso ist da skeptisch. Sobald ihr aus dem Kloster raus seid, habt ihr keine Chance mehr. Das war ja meine Frage. Ist ein egoloses Leben nur im Kloster möglich, weil die Gefahren des Wildwuchses da ausgeschlossen sind oder sehr gering sind? Taiyo zieht uns auch noch diesen Zahn, besiegelt diese Hoffnung. Er sagt, auch wenn man aus dem Klostertor nicht herauskommt, wächst schon überall üppig Gras. Und das ist auch wirklich die Erfahrung von allen, die mal länger im Kloster gelebt haben. Natürlich sind die Gefahren für ein, dass unser Ego ins Kraut wächst, ist im Kloster auch sehr ausgeprägt. Also ist es schon bemerkenswert, wenn vom Dalai Lama oder Thich Nhat Hanh nichts Schlimmes bekannt geworden ist. Aber ob sie wirklich durchgehend egolos sind? Schlussendlich bringt uns auch die Betrachtung der lebenden Meister nicht weiter in der Frage, ob ein komplett egoloses Leben überhaupt möglich ist. Und ich halte diese Frage auch gar nicht für wichtig. Das ist so ein typisches Zieldenken. Warum muss ich wissen, dass das Ideal erreichbar ist? Reicht es nicht auch aus, viele kleine Beispiele für Egolosigkeit zu haben? Zum Beispiel der Polizist, der die Geiseln auslöst, weil er sich selber als Geisel anbietet und sich damit in Lebensgefahr begibt. Oder die Mutter, die sich mit dem Mörder ihrer Tochter versöhnt, nachdem er 20 Jahre später aus dem Knast entlassen wird und so weiter. Wenn ihr genau hinschaut, dann gibt es überall immer wieder Beispiele für vorübergehende Egolosigkeit. Können wir nicht auch selbst von brüchigen Idolen wie Sugar Rinpoche oder BK Oshi lernen, uns Verhaltensweisen abgucken? Zumal wir nicht mit Sicherheit wissen, ob Buddha nicht selber auch ein brüchiges Idol war. Oman bekommt wenigstens einen Wutanfall, wenn Buddha zu einem Idealmenschen emporgehoben wird, der bei seiner Geburt schon erleuchtet war. Will Oman Buddha wirklich erschlagen? Nein. Er will mit seinem Kommentar seine Schüler aufrütteln, weshalb Roya Ikkaku kommentiert. Oman mit Körper und Geist dient allen Wesen im Universum. Und das als Vergeltung für die Güte des Buddha. Der größte Provokateur der alten chinesischen Zen-Meister formuliert das so. Aber vorweg, wer ist das, der größte Provokateur der alten chinesischen Zen-Meister? Richtig, Yoshu. Lasst uns also den Fall 57 aus der Koan-Sammlung Hikikanroku auf der Zunge zergehen. Ein Mönch fragte Yoshu. Man sagt, der wahre Weg ist nicht schwer. Er verabscheut nur Wahl und Festhalten. Was sind dann Nicht-Wahl und Nicht-Anhaften? Yoshu antwortete, über und unter dem Himmel bin ich allein der Gelehrte. Der Mönch dazu, das ist immer noch Wahl und Anhaften. Yoshu erwiderte, du Tölpel! Wo sind da Wahl und Anhaften? Der Mönch war sprachlos. Seid ihr auch sprachlos? Wahl und Anhaftung sind nicht bei Yoshu, sondern bei uns, wenn wir uns provozieren lassen. Wahl und Anhaftung ist es, wenn wir meinen, es sei wichtig, ob Buddha oder Yoshu über und unter dem Himmel allein der Geehrte ist. Lassen wir uns also nicht von Yoshu ins Boxhorn jagen. Quälen wir uns nicht mit der Frage, ob ein Leben vollkommen ohne Ego überhaupt möglich ist. Und noch wichtiger, quälen wir uns nicht mit der Frage, ob ein vollständig egoloses Leben für uns überhaupt möglich ist. Schaut doch einfach euer eigenes Leben an. Ihr kennt sicher Augenblicke, in denen ihr egolos gewesen seid, wo ihr einfach eins mit der Situation wart und eins wart mit dem, was zu tun war. Waren das nicht erfüllende, beglückende Momente? Ist es nicht sinnvoll, unser Leben so auszurichten, dass wir häufiger in die Situation kommen, diesen egolosen Zustand zu erfahren? Egal, ob ein komplett egoloses Leben überhaupt möglich ist. Deswegen begebt euch in die tägliche Praxis. Morgens beim Meditieren, mittags beim bewussten Essen, abends beim Durchchecken der häuslichen E-Mails und so weiter. Macht das mit Bewusstheit und nicht eben nebenher. Und schaut, wie sich das anfühlt. Mit Bewusstheit meine ich allerdings nicht das Arbeiten im Flow. Das ist auch gut, aber buddhistische Bewusstheit ist mehr. Buddhistische Bewusstheit, das ist unser Tun im Augenblick, bei dem wir uns unseres Tuns und unserer Umgebung ganz bewusst sind. Also kein Tun, bei dem wir von dem Tun so absorbiert sind, dass wir nichts anderes mitbekommen. Werden manche von euch vielleicht denken. Ist aber gar nicht so schwierig zu verstehen, denn das üben wir ja ständig bei der Sazen-Meditation. Einfach sitzen, dabei den Körper spüren, riechen, hören, auf den Boden schauen, die Einflüsse von außen wahrnehmen und sie nicht beurteilen, nicht bewerten und so weiter. Das, was kommt, einfach so nehmen, wie es ist. Genauso ist bewusstes Tun, nur dass wir eben etwas tun, statt meditieren. Übt das täglich, anfangs in kleinen Häppchen, nur nicht überfordern, und dann etwas mehr. Ihr werdet sehen, das wird euch ausgeglichener, zufriedener, ja glücklicher machen. Wozu dann die Frage, ob das auch hundertprozentig umsetzbar ist. Ich wenigstens übe weiter, ohne mir darüber Gedanken zu machen. Einfach täglich in die Erfahrung gehen. Dann ist es für uns auch nicht mehr wichtig, ob Buddha oder irgendein anderes Wesen nun endgültig Ichlosigkeit erreicht hat. Und wir müssen uns nicht entscheiden, ob wir Buddha nun an die Hunde verfüttern wollen oder nicht, sondern können in Frieden in der Welt leben und dienen damit allen Wesen im Universum. So sind Umans Worte gemeint. Erschlagt alle eure Vorstellungen von erleuchteten Menschen und sei es auch Buddha und schmeißt sie in die Mülltonne. Geht in eure Erfahrung, indem ihr täglich eure Bewusstheit trainiert. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.